Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitagmorgen, dem 31. Mai 2024. In Deutschland geistern merkwürdige Demokratievorstellungen herum. Das ist hochinteressant und das ist erhellend. Und ich glaube, sehr viele Deutsche realisieren auch, was für komplett verquere Ideen bezüglich Demokratie vor allem dort im Umlauf sind, wo Demokratie gelehrt wird, zum Beispiel an den Universitäten. In den Stuttgarter Nachrichten am 28. Mai 2024 stand auf Seite 2 unter der Überschrift AfD bedrängt CDU in Kommunalparlamenten ein Interview bzw. ein Gespräch, ein Austausch mit dem Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lempke. Und dieser Oliver Lempke, Politikwissenschaftler, also Demokratielehrer an einer deutschen Hochschule, wird folgendermaßen zitiert. Lempke sagte, die AfD werde immer mehr Erpressungsmacht erhalten, mitmachen zu dürfen. Zitat, sie wird immer mehr erpressen können, dass ihre Vorlagen, ihre Gedanken mehr berücksichtigt werden, dass man mit ihnen spricht und sich mit ihnen abstimmt. Zitat Ende. Lempke rechnet damit, dass die AfD in den Kommunen stärker ihre Ausgrenzung wegarbeiten kann. Erpressungsmacht, meine Damen und Herren, was dieser Politikwissenschaftler hier beschreibt, das ist die Demokratie. Ja, eine Partei, die in einem Parlament stärker wird, die hat mehr Einfluss, die kann ihre Positionen auf Wunsch, mandatiert vom Wähler, stärker einbringen. Das ist der Sinn der Demokratie. Das wird hier als Erpressung tituliert, abgekanzelt. Um Himmels Willen, meine Damen und Herren, was haben Sie für Politikwissenschaftler in Deutschland? Also dieser Oliver Lempke, der müsste mal in einen Demokratie-Nachhilfekurs. Ich melde mich freiwillig, um ihm zu erklären, dass in der Demokratie tatsächlich es demokratisch ist, wenn eine demokratisch gewählte Partei in einem Parlament beispielsweise ihren Einfluss geltend macht. Das ist nicht verboten, das ist nicht Erpressung. Also wenn die Grünen gewinnen, wenn die Grünen zulegen und sie beispielsweise 30er-Zonen bekommen oder das Automobil verboten wird oder die Autoindustrie da vergrünt wird, dann ist das nicht eine Erpressung, sondern das ist Demokratie, das ist das Resultat eines Wahlentscheids. Unglaublich, also hochinteressant, was da alles ans Licht kommt in diesen verwirrten deutschen Zeiten. Das unerfreuliche Thema des Tages, das fürchterliche, die schlechteste Nachricht, die ich heute Morgen gesehen habe, ist die Eskalation nun vom Westen die Eskalation des Ukraine-Kriegs. Wir lesen, dass Präsident Biden, erlaubt haben soll, dass die Ukraine mit amerikanischen, mit westlichen Waffen nun auch Ziele in Russland angreifen darf. Man muss sagen, dass die Ukrainer das jetzt schon machen, vor allem in den Schlachten da um die Stadt Charkow oder Charkiw. Das ist ja eine jetzt gerade auch in der deutschen Geschichte wichtige Stadt, weil dort einmal die Offensive der Wehrmacht auch getobt hat. Das ist eine Stadt, die sehr hart immer wieder umkämpft wurde, eine Art Festungsstadt. Die Russen waren ja auch in diesem Krieg schon einmal drin, sind sie also halb drin, sind dann wieder vertrieben worden. Jetzt greifen sie wieder an. Das ist eine ziemlich massive Offensive im Gang, eine Offensive, die auch wieder sehr viele Kräfte bindet, der bereits stark ausgedünnten ukrainischen Armee. Die Russen scheinen da etwas die Frontlinie ausdehnen zu wollen, um die ukrainischen Streitkräfte zu verdünnen. Auf jeden Fall hat Biden nun gemäß mehreren Medienberichten erlaubt, dass die Ukraine Ziele in Russland angreift. Das hat ja bereits der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dieser Tage angemahnt und auch Präsident Macron hat sich diesbezüglich geäußert. Und das ist eine Eskalation, ein weiterer Schritt in Richtung Dritter Weltkrieg. Und das ist von Präsident Putin auch so quittiert worden. Er hat gesagt, das könnte ernsthafte oder wird ernsthafte Konsequenzen haben, wenn da tatsächlich tief im russischen Gebiet Ziele angegriffen werden. Man muss sich einfach etwas vor Augen führen, meine Damen und Herren, vor allem diese Kriegstreiber, diese auch zunehmend herrisch und aggressiv auftretenden Kriegstreiber in Deutschland. Ich denke da vor allem an die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die ja mittlerweile mit einer napoleonischen Allüre da in Erscheinung tritt und auch ihren Andersdenkenden in den Diskussionen übers Maul fährt, die gar nicht ausreden lässt und dann auch von den Moderatoren auch noch einfach gewähren, man lässt sie gewähren, sie kann da einfach sozusagen ihre Schreckensherrschaft gewissermaßen in den Talkshows, ihre Luftüberlegenheit, zumindest was die zeitliche Beanspruchung angeht, die kann sie da ausspielen. Was diese Kriegstreiber da einfach ausblenden, ist die Tatsache, dass je mehr man Russland, eine Atommacht, in die Ecke treibt, je größer die Wahrscheinlichkeit wird, dass diese Atommacht nukleare Waffen einsetzt. Das ist ein Naturgesetz, wenn man so will, des Atomzeitalters. Das ist nicht etwas, was die Russen als Erste praktizieren würden. Das haben die Amerikaner angedroht 1962 in der Kuba-Krise. Damals standen die Sowjets kurz davor, auf Kuba Atomraketen stationieren, in Beantwortung der Stationierung amerikanischer Atomraketen in der Türkei. Und Präsident Kennedy, das ist dokumentiert, es gibt Bücher darüber, hat den Russen gedroht, dann gibt's den Dritten Weltkrieg, dann habt ihr den Atomkrieg. Also wenn man eine Großmacht in die Ecke drängt, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass sie mit einem brutalen Schlag sich da sozusagen aus der Bredouille befreien wird. Und das ist bei Russland sehr, sehr wahrscheinlich, denn den Russen geht es in der Ukraine um eine existenzielle Frage aus ihrer Sicht. Sie wollen es nicht zulassen, dass diese Ukraine in die NATO integriert wird. Die Russen wollen nicht die Welt erobern oder Europa erobern. Aber seit 20 Jahren fast schon weisen sie darauf hin, dass die Ukraine ein Nicht-NATO-Land bleiben muss. Das sei eine rote Linie. Und es gibt zwischen Großmächten rote Linien, ob einem das passt oder nicht. Und wenn diese roten Linien mutwillig überschritten werden, und die Amerikaner haben sie mutwillig und sehenden Auges überschritten, dann sind die Konsequenzen fürchterlich. Und je mehr man dann diese falsche Politik noch weiter betreibt, sich immer tiefer in dieses Loch hineingräbt, desto wahrscheinlicher wird, dass man in ein Inferno, in ein nukleares Debakel hier hineinschlittert. Und ich habe dazu von einem Andreas aus dem Osten Deutschlands einen sehr, sehr interessanten Brief erhalten. Er schreibt mir nämlich, dass er Mitte der 70er Jahre als Soldat der Nationalen Volksarmee, NVA, in der DDR, habe Karten studieren müssen zu möglichen nuklearen Angriffszielen der NATO in Mitteleuropa. Und das ist das, was er mir hier schreibt. Ich habe als junger Wehrdienstpflichtiger selbst die möglichen Atomschläge beider Seiten in Europa kartieren müssen und mich dabei oft gefragt, was machst du hier? Ich war dann 1990 sehr froh, dass das alles für den Papierkorb war. So schien es zumindest. Es kann sich niemand vorstellen, und nochmal, alles liegt circa 50 Jahre zurück, was sich hier besonders in Mitteleuropa abspielen wird, wenn all unsere Kriegstreiber zum Zuge kommen. Der Zweite Weltkrieg, auch wenn ich ihn zum Glück nicht erlebt habe, war dagegen ein Kindergeburtstag. Ich bin daher sehr erschüttert, dass es führende Politiker in Deutschland gibt, die permanent von Kriegstüchtigkeit schwafeln und mit einer beispiellosen Rhetorik die deutsche Bevölkerung medial auf einen Krieg vorbereiten zu wollen. Wir müssen alle gemeinsam dieser gegenwärtigen Konfrontationspolitik oder besser gesagt diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Wir sind es unseren Vorfahren, unseren Kindern und Enkelkindern und nicht zuletzt auch uns selbst schuldig. Dafür stehe ich. Andreas, ganz herzlichen Dank für diese aufwühlenden, eindringlichen und sehr aus meiner Sicht wohlgesetzten Worte. Das ist die Perspektive hier. Und in diesem Zusammenhang erlauben Sie mir eine Durchsage an unsere österreichischen Zuschauer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Land neutral bleibt. Die Neutralität wird zu einer immer wichtigeren Trumpfkarte in dieser verrückten Gegenwart. Denn ein neutrales Land, darin liegt eben die große Sicherheitsleistung, oder sagen wir eine erste Sicherheitsleistung der Neutralität. Ein neutrales Land gibt einem potenziellen Angreifer weniger Gründe, beziehungsweise gar keinen Grund, es anzugreifen. Wer neutral ist, ist der Feind von niemandem. Aber der Neutrale hat natürlich eine anspruchsvolle Position, weil im Krieg wollen natürlich alle, dass du auf ihrer Seite bist. Aber du bist eben auf keiner Seite. Du bist weder für die Russen, noch bist du für die Ukrainer. Aber wenn du nicht für die Ukrainer bist, dann sagt Präsident Zelensky, ja, du bist für die Russen. Und die Russen sagen, ja, du bist nicht für uns, also bist du für Zelensky. Und das musst du aushalten. Also das Neutrale, die Neutralität ist eine anspruchsvolle Position, aber es ist für einen Kleinstaat eine überlebenssichernde Position. Und in der Schweiz haben wir ja intensive Debatten und die Neutralität ist teilweise schon außer Kraft gesetzt worden. Wir kritisieren das in der Weltwoche. Ich bin nicht genau im Bild, wie das in Österreich jetzt, wie da der Stand ist. Aber da müssen Sie einfach dafür sorgen, dass Österreich neutral bleibt, weil wir leben. Und das ist eigentlich tatsächlich wahnsinnig, sich das an einem Freitagmorgen eingestehen zu müssen. Wir leben hier an der Schwelle zu einem neuerlichen Weltkrieg in Mitteleuropa, aber einem Weltkrieg, der dann vielleicht mit Atomwaffen ausgefochten wird. Und das ist auch und gerade die Mitschuld eines Westens, der Vereinigten Staaten von Amerika, die gegenüber Russland jede rote Linie überschritten haben. Und die jetzt auch keine Diskussion zulassen möchten, das gilt jetzt vor allem für die Europäer, keine Diskussion zulassen möchten über die Rolle des Westens in diesem ganzen Debakel. Das ist eine Zeitenwende. Die Reduktion eines Krieges auf eine Person Putin, das ist ja eine völlig bescheuerte Art, einen komplexen Vorgang beurteilen zu wollen. Das ist komplett ahistorisch, anti-intellektuell könnte man sagen. Jeder Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und die Aufgabe der Politik würde darin bestehen, die Politik wieder zur Fortsetzung des Krieges mit zivilen Mitteln zu machen. Ich habe das gestern schon in meiner Sendung gesagt. Aber davon ist vor allem auf westlicher Seite nichts zu spüren. Putin hat seine Verhandlungsbereitschaft mehrfach dokumentiert. Er hat es auch praktisch umgesetzt, bereits im April, Mai 2022 in Istanbul. Da stand man kurz vor einer Einigung, die ja die eigentliche Kriegspropaganda Putins Lügen gestraft hat. Diese ganze Nazi-Propaganda, Absetzung von Zelensky und da die Befreiung der Donbass-Gebiete. Er wäre ja bereit gewesen, seine Truppen zurückzuziehen und Zelensky im Amt zu lassen, wenn die Ukraine neutral geworden wäre, nicht NATO-Mitglied. Und Zelensky twitterte damals tatsächlich, eine neutrale Ukraine wäre eine Perspektive, aber die Amerikaner haben das nicht zugelassen, weil sie wollen diese Ukraine benutzen, um Russland zu schwächen. Und der ganze Westen, ganz Europa hat nun sehr viel Kapital, so viel Kapital, auch moralisches, politisches, finanzielles Kapital in diesen Krieg investiert, dass sie nicht mehr rauskommen. Weil die können ja nicht einfach sagen, Entschuldigung, wir haben uns geirrt. Man kann nicht einfach so abschleichen wie in Afghanistan, wo sich die Leute vielleicht ein paar Minuten lang aufregen, aber dann haben sie es vergessen. Ich meine, die haben sich jetzt dermaßen tief da in einen Tunnel hineingeritten, da kommen sie nicht mehr raus. Und das ist gefährlich, weil jetzt sozusagen ganz Europa in Geiselhaft dieser Kriegstreiber ist. Und die Medien sind da, die stecken knöcheltief drin, in diesem Moralismus, in dieser woken Außenpolitik, die frei ist von allen realpolitischen Überlegungen. Meine Damen und Herren, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs steht die Welt in Europa wieder an der Schwelle zu einem Weltkrieg, in den die Eliten uns schlafwandelnd hineinzureiten im Begriff sind. Das ist meines Erachtens die Realität. Das ist das Risiko. Ich sage nicht, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich bin sozusagen als theologisch interessierter Mensch immer der Auffassung, dass am Ende Gottes Gnade oder wie Sie immer das bezeichnen möchten, eine freundliche Vorsehung über uns waltet und die Menschen von ihren eigenen Dummheiten dann irgendwann doch noch befreit. Aber darauf zu spekulieren, jetzt auf die mittlere und kurze Frist, ist natürlich fahrlässig. Es liegt in unseren Händen, ob wir so weit kommen lassen. und die Schlagzeilen in den Medien und die schrille Tonalität, diese herrische, gebieterische, geradezu diktatorische Tonalität einzelner dieser Kriegsexponenten, vor allem in Deutschland. Ich meine, diese Besserwisser, diese Frau Strack-Zimmermann oder eine Hofreiter, aber auch andere, da läuft's einem geradezu kalt den Rücken hinunter. Aber leider ist auch nicht allzu viel Hoffnung angesagt, wenn wir auf einen Macron in Frankreich schauen oder auf einen Friedrich Merz in Deutschland. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ein Emmanuel Macron hat ja am Anfang noch gewisse gaullistische, sagen wir einmal, jetzt nicht einfach primär transatlantisch und amerikanisch kodierte Impulse erkennen lassen. Aber davon ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Er ist ein reiner innenpolitischer Überlebenskünstler, ein Populist, der sich je nach Stimmungslage rhetorisch virtuos nach der einen oder nach der anderen Seite ausrichtet. Friedrich Merz, bei ihm hat man einfach den Eindruck, dass wenn er gewählt würde, dann hätte Washington eine Standleitung nach Berlin. Der wirkt wie ein transatlantischer Lobbyist, der er ja vermutlich Zeit seines Lebens und während seiner ganzen politischen Karriere auch war. Er war ja auch als Europaparlamentarier Interessenvertreter, immer auch von Konzernen, von solchen, ja vor allem jetzt auch amerikanisch geprägten Organisationen. Ich bin nicht gegen Amerika, meine Damen und Herren, aber die amerikanischen außenpolitischen Interessen sind nicht deckungsgleich mit denen in Europa. Und Friedrich Merz wirkt für mich nicht wie einer, der da sozusagen die Überzeugung und auch die Kraft hätte, um den Amerikanern hier etwas Paroli zu bieten, wenn es dann darauf ankommt. Ganz im Gegenteil. Standleitung, Lobbyarbeit spezialisiert. Cheflobbyistin, ja, wäre Friedrich Merz der Cheflobbyist der Amerikaner in Europa? Das ist hier die Frage. Die SPD, vielleicht noch interessant in diesem Zusammenhang, eine andere Facette. Die SPD, glaube ich, ist nicht so unglücklich, dass Friedrich Merz da der Gegenkandidat ist. Weil die SPD spürt, dass der Friedrich Merz irgendwie die Deutschen auch nicht so richtig überzeugt, weil er vielleicht zu wenig einnehmend wirkt und mit seinen verschiedenen auch windungsreichen Positionsbezügen da nicht unbedingt überzeugen kann. Kriegskanzler Merz, das wird ein wichtiges Thema sein. Ich glaube nicht, dass die Deutschen total berauscht und überzeugt sind von Scholz, aber möglicherweise, wir werden sehen, also dieser Friedrich Merz hat die Wahlen meines Erachtens noch keineswegs auf sich. Vietnamisierung der Ukraine, ja, ein Schlagwort von heute. Die Ukraine wirksam verteidigen, ja, auch die deutschen Zeitungen sind für diese Eskalationsstrategie. Pistorius sagt der Ukraine neues Waffenpaket zu. Sie kommen nicht raus aus dieser Kriegstreiberei. Das hat er nie im Kopf gehabt. Zitat, Scholz spricht über Pistorius Wehrpflichtpläne und erteilt der Forderung, es müsse wieder die allgemeine Wehrpflicht eingeführt werden, eine Absage. Ich bin ein Befürworter der allgemeinen Wehrpflicht, weil das dafür sorgt, dass wir Zivilistenarmeen haben, Bürgerarmeen. Wenn sie Profiarmeen haben, haben sie willige Instrumente in den Händen der Politik. Milizarmeen, Bürgerarmeen bieten Gewähr dafür, dass die Armeen nicht einfach beliebig eingesetzt werden können für Abenteuer und Unsinn und gefährliche Aktionen. Geschworene sprechen Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Mich beschleicht der Verdacht, dass diese Verurteilung nicht dazu führen wird, dass Donald Trump gemäß Umfragen oder auch an den Wahlen schlechtere Chancen haben wird. Vernichtendes Urteil der Deutschen über die Regierung, über die Ampelregierung. Eine große Mehrheit äußert sich unzufrieden mit dem, was die Regierung Scholz macht, meldet die Welt. Jedoch traut nur eine Minderheit einer unionsgeführten Regierung mehr zu. Die Zweifel an einem Kanzlerkandidaten Merz sind auch im eigenen Lager ausgeprägt. Sehen Sie, da werden meine Intuitionen gewissermaßen statistisch beglaubigt. Ich glaube, dass sehr viele Deutsche bei aller Empörung über den russischen Einmarsch in die Ukraine nicht der Auffassung sind, dass man nun diese Eskalation hier vorantreiben sollte, diese Schlafwandlerei in einen neuen Weltkrieg. Aber wo sind eigentlich die Politiker im klassischen Parteienspektrum, die diese Position vertreten. Ich sehe sie weder bei der FDP, schon gar nicht, sehe sie nicht bei der CDU, auch dort völlig außer Kraft, das ist reine amerikanische Außenpolitik. Bei der SPD haben sie eine gewisse unentschlossene, maßvolle Zurückhaltung, wenn man so will, aber unentschlossen. Bei den Grünen das Gegenteil, da müssen sie zur AfD gehen, zum Bündnis Sahra Wagenknecht, dort haben sie die Skeptiker dieser Politik, aber das sind ja die Parteien, die man nicht wählen darf. Finanzminister Lindner hat das Ausschalten der Nachhaltigkeitsregel für die Rente durchs Kabinett gewirkt, sein Ruf als Anwalt solider Staatsfinanzen ist damit nun verspielt, ein hartes Votum, ein hartes Verdikt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann noch eine Erinnerung. Präsident Zelensky hat die Wahlen in der Ukraine gecancelt. Faktisch hat er eigentlich gar kein Mandat. Ich bin kein Experte der ukrainischen Verfassung, aber seit dem 20. Mai, glaube ich, das ist das Datum. Bis dahin hätten spätestens Wahlen stattfinden sollen. Die sind vermutlich mit irgendwelchen Notstandsparagrafen rechtmäßig außer Kraft gesetzt worden. Ich sage das einfach, um zu vergegenwärtigen, dass die Ukraine eben nicht die Verkörperung des Westens und Europas und der Demokratie ist. Die Regierung Zelensky unterdrückt kirchliche Kreise, oppositionelle Kreise, journalistische Kreise. Ich weiß von Journalisten, die mir persönlich gesagt haben, wenn sie kritisch über die Ukraine berichten würden, wären sie an Leib und Leben bedroht. Das ist keine Erfindung. Das haben mir Schweizer Journalisten gesagt. Das weiß ich. Das sind ehrliche, authentische Aussagen. Das ist keine Demokratie, die Ukraine. Russland mag auch keine Demokratie sein, wobei die letzten Wahlen haben stattgefunden für Putin und es ist eine Tatsache, das bestätigen auch Putin-Kritiker, dass eine große Mehrheit und immer mehr für ihn sind, weil sie diese NATO-Kriegsführung gegen Russland nicht gut finden und der Auffassung sind, dass Russland sich verteidigen muss. Aber in Russland, das ist mir immer aufgefallen, ist die Feindseligkeit gegenüber dem Westen viel geringer ausgeprägt als die Feindseligkeit im Westen gegenüber Russland. Die Russen scheinen immer noch gewillt zu sein oder sie wundern sich, dass diese Konstellation jetzt entstanden ist und sie wünschten sich bessere Beziehungen. Und ich glaube, dass Präsident Putin, der ja immer als ein Pragmatiker gegolten hat, im Panoptikum der russischen Politik, dass auch er das als Mann aus St. Petersburg nach wie vor wünscht. Aber eben diese Zerrbildpolitik, diese Kriegspropaganda bei uns auch im Westen, die gibt es im Osten auch, die gibt es in Russland selbstverständlich auch. Aber wir müssen uns ja vor allem mit unserer Propaganda auseinandersetzen. Die ist gefährlich und müsste auf eine zivile oder auf eine wieder diplomatische Ebene gebracht werden, entschärft werden. Aber eben leider ist davon im Moment wenig zu spüren. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, ob die gnädige Vorsehung auch hier wirkt. Ich auf jeden Fall wünsche Ihnen einen schönen Ausklang dieser Woche und ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder. Ganz wichtig noch, möchte darauf hinweisen, das Gespräch, das ich geführt habe mit dem deutschen Schriftsteller Bernd Wagner über Deutschland, über Europa anhand seines neuen Buchs, Die letzten Europäer, ein nicht sehr bekannter Schriftsteller, aber sein Buch hat mir ausgezeichnet gefallen und ich lade Sie ein, in dieses Interview einzusteigen. Eine aus meiner Sicht tolle Stimme aus Deutschland. Machen Sie es gut, einen schönen Tag, bis bald.